Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit dem Kampf um das Frauenwahlrecht aus historischer Sicht. Dazu folgen wir Ausschnitten des Vortrags der Historikerin Dr. Kerstin Wolf, den sie bei der dritten Münchner Frauenkonferenz im November 2018 gehalten hat. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Kerstin Wolf ist Historikerin und Geschäftsführerin der Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Sie ist Redakteurin der seit 1986 regelmäßig erscheinenden Fachzeitschrift Ariadne, Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte. Wenn man über Frauenkampf zum Frauenwahlrecht reflektiert, dann fallen einem spontan die Suffragetten aus England ein, die ihre Familien und sogar ihr Leben dem Kampf um das Wahlrecht geopfert haben. Von den deutschen Frauen ist nicht so viel bekannt. Aber auch die Frauen in Deutschland mussten für ihre Rechte kämpfen und haben auch gekämpft. Es ist ihnen nichts in den Schoß gefallen. Darüber ist aber bei weitem nicht so viel bekannt wie über die englischen Suffragetten. In diesem Vortrag hören wir, wie es den deutschen Frauen erging. Folgen wir dem Vortrag von Dr. Kerstin Wolf.
Ja, meine sehr geehrten Damen, ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, zu diesem, wie ich finde, ausgesprochen spannenden, immer wieder faszinierenden Thema. Ich finde eigentlich fast alle Phasen der Frauengeschichte sind spannend. Ich habe die Mission, den Frauen in Deutschland klarzumachen, dass auch die Frauen in Deutschland für ihr Recht gekämpft haben. Es ist ihnen nicht in den Schoß gefallen. Auch wenn sie nicht so gekämpft haben wie die Suffragetten in England, die sie alle kennen, heißt das nicht, dass die Frauen in Deutschland sich zu Hause auf ihr Sofa gesetzt haben und gedacht haben, es wird schon alles gut werden. Das war nun nicht so und das möchte ich Ihnen nun beweisen, falls Sie noch einen Beweis haben wollen. Diese Herren hier, die Sie im Hintergrund sehen, sind diejenigen, die den Frauen das Wahlrecht eingebracht haben. Das ist der Rat der Volksbeauftragten, 3 SPD-Männer, 3 USPD-Männer, die am 12. November nun beschlossen haben, dass zukünftig alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften nach dem gleichen geheimen, direkten Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen sind. Also ein ganz einfacher, schlichter Satz, der dann aber eine große Wirkung gehabt hat. Es gibt durchaus einige Historikerinnen und Historiker, die also sagen, diese Männer sind es, die den Frauen das Wahlrecht gebracht haben. Es war die Revolution, das durchaus, aber es war die Entscheidung eben politischer Führungskräfte in Parteien. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich sage, das ist natürlich richtig, wenn man sich nur das Ereignis am 12. November anguckt. Aber davor, ehrlicherweise, liegt ein langer Kampf. Die Einführung des Frauenwahlrechts ist ein Meilenstein, ist eine Etappe auf dem Weg zur Gleichberechtigung, aber eben auch nur eine Etappe. Die Frage ist also, wo beginnt denn eigentlich der Kampf? Das hat jetzt ganz viel auch mit der Französischen Revolution zu tun, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also die Idee überhaupt erstmal, dass es Menschen gemeinsam miteinander diskutieren sollten, wie ein Gemeinwesen funktioniert. Wobei ne, bei Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, da gibt es ja dann immer dieses eine Wort dabei, was so schwierig ist, das mit der Brüderlichkeit. Das war auch tatsächlich so gemeint, ehrlicherweise, weil Männer damals sich zwar schon irgendwie darüber Gedanken gemacht haben, wie es funktionieren kann, aber tatsächlich Brüderlichkeit als Brüderlichkeit gemeint war und nicht als Geschwisterlichkeit. Deswegen sind in Deutschland spätestens in der 1848er Revolution Frauen aufgestanden und haben gesagt, für uns ist es extrem wichtig, jetzt in dieser Revolution, wo es darum geht, zu überlegen, wie bürgerliche Menschen an der Gestaltung des Staates teilnehmen können, welche Rolle wir da spielen können. Und eine davon, eine der ganz wichtigen, ist Luise Otto, später verheiratet Luise Otto Peters. Eine bürgerliche Frau, 1819 in Meißen geboren, in den Haushalt eines Juristen hinein, was allerdings nicht bedeutete, dass sie eine lange Schulausbildung genießen konnte. Auch sie musste mit 14 Jahren bereits die Schule verlassen. Die Argumente können Sie sich vorstellen. Das haben die Älteren unter uns eventuell sogar auch noch zu Hause zu hören bekommen. Du bist ja eine Frau, du heiratest sowieso, warum brauchst du eine gute Schulausbildung? Das ist auch Luise Otto passiert. Sie ist also mit 14 Jahren aus der Schule genommen worden, hat dann aber nicht geheiratet, auf jeden Fall nicht sofort, sondern hat mit einem kleinen ererbten Vermögen sich der sozialen Frage zugewandt. Ganz konkret hat sie sich die Arbeitsbedingungen der Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter im Erzgebirge angeschaut und hat angefangen, darüber zu schreiben. Dann in der 1848er Revolution war ihre Stunde und sie hat angefangen, darüber nachzudenken und es dann auch öffentlich zu sagen, dass Frauen in dieser Revolution eine Rolle spielen müssen. Es gibt einen sehr schönen Tagebucheintrag von ihr, wo sie schreibt, sie wäre ja nun mit Leib und Seele Revolutionärin, aber dass in Frankfurt in der Paulskirche, in dem angeblich ersten demokratisch gewählten Parlament, die Frauen nur auf der Damengalerie Platz nehmen dürfen und nicht sprechen, wäre für sie als Revolutionärin schon ein großer Schmerz. Und sie sagt, das ist der Geburtsfehler der demokratischen Revolution von 1848. Sie sehen, sie hat das sehr genau gesehen und versuchte auch dagegen zu steuern und hat deswegen eine der ersten politischen Frauenzeitungen in dieser Zeit gegründet. Die Frauenzeitung, 1849 die erste Nummer, unter dem Motto, dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. Und in diesem Organ ist zum ersten Mal, dass eine deutsche Frau das Frauenwahlrecht fordert. Und das macht sie folgendermaßen. Ich zitiere jetzt Luise Otto aus dem Jahr 1849. Wohlauf denn, meine Schwestern, vereinigt euch mit mir, damit wir nicht zurückbleiben, wo alle und alles neben uns vorwärts drängt und kämpft. Wir wollen unseren Teil fordern, das Recht, das rein Menschliche in uns in freier Entwicklung all unserer Kräfte auszubilden und das Recht der Mündigkeit und Selbstständigkeit im Staat. Sie hören, da steht jetzt nicht, und wir wollen das Wahlrecht haben, sondern es geht um die Selbstständigkeit im Staat. Das wurde häufig nicht erkannt, deswegen auch die Idee, dass Frauen in Deutschland nicht für ihr Frauenwahlrecht gekämpft haben. Aber man darf nicht übersehen, das ist ein Zitat aus dem Jahr 1849. Da war noch lange nicht klar, sind denn tatsächlich politische Parteien die Organisationen, die dafür zuständig sein werden, dass hier sich etwas ändert? Oder wird das alles noch ganz anders sein? Von dem her, Luise Otto, meiner Meinung nach ganz klar die erste Frau, die das Frauenwahlrecht fordert. Es folgen einige nach. Allerdings unter schwierigen Bedingungen, weil wir in Deutschland nach dieser 1848er Revolution, Sie wissen das, wenn Sie in der Schule aufgepasst haben, die ist ja nun nicht durchgekommen, sie ist zerschlagen worden, die Reaktion hat wieder das Oberwasser bekommen, die Verfassungen, die verfasst wurden, sind wieder zurückgenommen worden. Und in diesen Verfassungen, die zurückgenommen wurden, beziehungsweise in den neuen juristischen Regelungen danach, wurde ganz häufig ein bestimmter Vereinsparagraf formuliert. Meistens Paragraph 8 in fast allen Ländern des damals noch nicht zusammengeschlossenen Deutschen Reiches zu finden, der da besagte, Frauen ist die Betätigung und Beteiligung in einem politischen Verein verboten. Wenn sie das tun, wird dieser politische Verein, der politische Partei, aufgelöst. Das heißt, Frauen war es bis ins Jahr 1908 in Deutschland untersagt, Mitglied in einem politischen Verein zu sein. Bitte behalten Sie das mal im Hinterkopf, weil das erklärt ziemlich gut, warum wir es ganz häufig mit angeblich karikativen Frauenvereinen zu tun haben, die sich angeblich für einen Lesezirkel zusammentreffen oder ein Kaffeekränzchen abhalten. Und ganz klar ist natürlich, ein Frauenverein für das Frauenstimmrecht zu gründen, ist unter diesen Voraussetzungen eine ausgesprochen schwierige Angelegenheit. Aber das sozusagen schon mal so ein bisschen davor. Luise Otto, die dann Luise Otto Peters heißt, weil sie August Peters, einen 1848er Revolutionär, heiratet, der leider relativ schnell nach seiner Freilassung dann auch wieder verstirbt, geht nach Leipzig und gründet dort zusammen mit Auguste Schmidt den ersten reichsweit agierenden Frauenverein. Das ist die Geburtsstunde der deutschen Frauenbewegung. Nicht 1968, wie ich gelegentlich mal höre, nein, 1865, das gibt es schon sehr viel länger. Diese beiden Frauen gründen also den Allgemeinen Deutschen Frauenverein, ein Frauenverein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die extrem da niederliegende Frauen- und Mädchenbildung zu reformieren, weil, wie Sie das ja schon bei Luise Otto gehört haben, in dieser Zeit ist es für bürgerliche Mädchen ganz selbstverständlich, dass sie keine gute Schulausbildung erhalten. Bürgerliche Frauen werden ja sowieso heiraten, Arbeiterinnen sollen ja in die Fabriken gehen, bekommen sowieso keine gute Bildung. Und es sind diese beiden Frauen, die also sagen, das muss sich ändern und es muss sich reichsweit ändern, nicht nur in Leipzig. Und deswegen gründen sich reichsweit die sogenannten Frauenbildungsvereine. Es entsteht ein Netz von ganz vielen Frauenvereinen und wie gesagt, hier ist der Ausgang der Frauenbewegung in Deutschland.
Ein langer Kampf lag vor der Einführung des Frauenwahlrechts und der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Deutschland. Am 12. November 1918 veröffentlichte in Deutschland der Rat der Volksbeauftragten einen Aufruf an das deutsche Volk. Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind nach dem gleichen geheimen direkten Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Damit konnten Frauen erstmals am 19. Januar 1919 bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung ihr Wahlrecht nutzen. Nach der Pause hören wir von Kerstin Wolf, welche Frauen bei der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert sich besonders engagiert haben und wie es zum Internationalen Frauentag kam.
Für eine Idee braucht man keinen Krieg zu führen. Ideen kommen ohne Pulver und Blei durch die Welt. Paul de Lagarde.
Lora München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Der Kampf um das Frauenwahlrecht aus historischer Sicht. Wir folgen dem Vortrag von Dr. Kerstin Wolf, den sie bei der dritten Münchner Frauenkonferenz gehalten hat. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das Motto der Französischen Revolution, wurde auch in Deutschland diskutiert. Leicht irritierend dabei ist allerdings der Begriff Brüderlichkeit, denn Brüderlichkeit war auch so gemeint und nicht als Geschwisterlichkeit oder Bürgerlichkeit. So verwundert es nicht weiter, dass erst ab 1908 Frauen überhaupt in einer politischen Partei Mitglied sein konnten. Davor gründeten sich viele sogenannte karitative Frauenvereine, die einzigen Institutionen, bei denen Frauen Mitglied sein durften. Folgen wir weiter dem Vortrag, welche Frauen sich bei dem Kampf um das Wahlrecht besonders engagiert haben.
Die nächste Frau, die sich, wie ich finde, immer sehr scharfzüngig für das Frauenwahlrecht einsetzt, ist Hedwig Dohm. Lesen Sie Hedwig Dohm. Es ist erstaunlich, wie eine Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts auch heute noch so gut gelesen werden kann. Sie hat den Redakteur des Satireblattes Kladderadatsch geheiratet und ich vermute, dass so ein bisschen in der Familie wohl auch das ironische, satirische Element durchaus vorherrschte. Und sie hat dann 1876 eine große Schrift geschrieben, die da hieß Der Frauen, Natur und Recht, wo es darum geht, das Frauenwahlrecht zu fordern. Und sie macht darin etwas sehr Interessantes. Sie dreht nämlich die Argumentation um. Sie sagt nicht, es wäre doch schön, wenn wir das Wahlrecht hätten, weil wir könnten doch so unglaublich viel für die Gesellschaft tun. Sie fragt, wieso haben wir es denn eigentlich nicht? Sie sagt, die Frauen fordern das Stimmrecht als ihr Recht. Warum muss ich eigentlich erst beweisen, dass ich ein Recht dazu habe? Der Mann bedarf, um das Stimmrecht zu üben, eines bestimmten Wohnsitzes, eines bestimmten Alters, eines Besitzes. Warum braucht die Frau noch mehr? Die Gesellschaft hat keine Befugnis, mich meines natürlichen politischen Rechts zu berauben. Es sei denn, dass dieses Recht sich als unvereinbar erwiese mit der Wohlfahrt des Staatslebens. Den Beweis dieses Antagonismus zwischen Staatsleben und Frauenrechten haben wir zu fordern. Man wird uns darauf warten lassen bis zum jüngsten Tag und sich inzwischen auf das Gottesgericht berufen, welches die Frau durch den Mangel eines Bartes als unpolitisches Wesen gekennzeichnet hat. Und sie sagt auch, es wird uns nicht von alleine gelingen, sondern wir müssen dafür kämpfen. Sie sagt, in jeder größeren Stadt Englands und der Vereinigten Staaten bestehen Stimmrechtsvereine der Frauen. Nicht so in Deutschland. Will die deutsche Frau das immer müde Dornröschen ewig schlafen? Erwachet, deutsche Frauen! Wenn ihr ein Herz habt zu fühlen, die Leiden eurer Mitschwestern, Tränen sie zu beweinen. Das ist allerdings nicht ganz einfach. Sie erinnern sich, wir haben dieses Vereinsgesetz im Hintergrund und einen Frauenstimmrechtsverein aus der Taufe zu heben. Das ist nicht einfach. Das sind Einzelstimmen, die immer wieder gefordert haben, dass Frauen ein Recht haben sollten zu wählen. Aber Einzelstimmen werden so etwas nicht erkämpfen können. Was man dafür braucht, ist eine Bewegung. Ist eine Frauenbewegung, die sich das auf die Fahnen schreibt. Und auf die Fahnen haben sie sich es geschrieben. Und zwar ab den 1890er Jahren. Das hat jetzt viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Wir haben davor die Sozialistengesetze, die nicht nur die Sozialdemokratie am Wachsen gehindert hat, sondern eben auch andere Reformbewegungen. Und die Frauenbewegung ist eine Reformbewegung. Erst ab den 1890er Jahren ist es dann soweit, dass diese Bewegung anfangen kann, loszulegen. Und sie fängt so an, dass jetzt wichtige Protagonistinnen dieser Bewegung, zum Beispiel Helene Lange, anfangen, sich für das Frauenwahlrecht auszusprechen. Helene Lange kennen Sie wahrscheinlich als Bildungspolitikerin. Sie ist diejenige, die für die Mädchenbildung gestritten hat, die eine große Petition verfasst hat, wo sie ganz klar aufgeschrieben hat, dass die Mädchenbildung in Deutschland sehr darniederliegt. Sie gilt als konservativ. Und häufig wird übersehen, dass sie 1896 sich öffentlich für das Frauenwahlrecht eingesetzt hat. Denn in der Forschung gibt es nach wie vor so die Idee, es sind nur die radikalen Frauenrechtlerinnen, die sich fürs Frauenwahlrecht einsetzen, und die bürgerlichen Gemäßigten, die versuchen, das alles irgendwie nicht so wirklich anzufassen. Wenn man genau hinguckt, stimmt das nicht. Helene Lange, die konservative Helene Lange, schreibt also 1896, das mit den Wahlen hat sich ja jetzt nun inzwischen durchgesetzt und mit den politischen Parteien auch. Und man hat auch klar, dass durch die Wahlen jeder die Interessen seines Standes, seines Bildungskreises und seiner Scholle vertritt. Und man hat durch die Einführung des allgemeinen Wahlrechts diese Vertretungslogik auch anerkannt. Bis auf eine Kleinigkeit, sagt sie. Obwohl niemand an der oben ausgeführten Wahrheit ernstlich zweifelt, ist eine Fiktion doch immer aufrechterhalten worden, die nämlich, dass die Männer zugleich die Interessen der Frauen wahren. Hier kann so lange doch eigentlich nur die Frau der Frau helfen. Denn so wenig ein Stand für den anderen, so wenig auch ein Geschlecht für das andere eintreten kann. Für sie folgt daraus, erst durch das Frauenstimmrecht wird das allgemeine Stimmrecht zu etwas mehr als einer reinen Redensart. Weil ganz klar ist, wir feiern hier nicht nur 100 Jahre Frauenwahlrecht, wir feiern 100 Jahre Beginn der Demokratie. Denn davor war es keine Demokratie. Es ist eigentlich erstaunlich, dass man das immer wieder sagen muss, aber nun gut. Die Frage ist natürlich, wie sieht es um 1900 überhaupt praktisch aus? Wer will das Frauenstimmrecht, wer will es denn überhaupt nicht? Wie stehen denn überhaupt Männer dazu? Das ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach. Genauso wenig wie es die Frau gibt, gibt es ja nun den Mann. Aber es gibt natürlich Strömungen. Und wenn man sich anguckt, wie in der Gesellschaft das aufgebaut ist, dann kommt man auf jeden Fall zuerst mal zur SPD. Die SPD ist in dieser Zeit die einzige Partei, bleibt es auch extrem lange, die sich öffentlich für das Frauenwahlrecht ausspricht. Sie hat es bereits 1891 in das Erfurter Parteiprogramm aufgenommen. Wie Sie sich vorstellen können, vor allen Dingen, wenn Sie Politikerin sind, musste das natürlich auch erkämpft werden und war nicht einfach selbstverständlich. Erkämpft hat das Clara Zetkin, die auf diesem Erfurter Parteitag den Genossen sehr klar gemacht hat, dass der Kampf der proletarischen Frau um Gleichberechtigung als Teil des Kampfes der unterdrückten Klassen gegen die Herrschenden verstanden werden muss. Also sie hat immer wieder gesagt, es geht zusammen. Es kann nur zusammengehen. Wir können nicht unsere Klasse befreien, wenn wir nicht auch irgendwie die Frau befreien. Um das Frauenstimmrecht zu erhalten, gingen die Sozialistinnen ganz eigene Wege. Sie haben sich nämlich einen jährlichen Propagandatag geschaffen, den auch wir heute übrigens immer noch kennen. Das ist nämlich der 8. März, der Internationale Frauentag. Der hat also nichts mit sozialistischen Kaffeekränzchen oder reduzierter Damenoberbekleidung zu tun in großen Innenstädten, sondern er war mal ein Frauenkampftag. Ich würde mich übrigens an dieser Stelle sehr freuen, wenn wir da zu dieser Tradition vielleicht dann doch auch wieder etwas hinkommen würden. Ich habe schon gehört, dass genau mit diesem Motiv jetzt die städtische Post verschickt wurde, ganz hervorragend. Wussten die Stadtväter übrigens, dass das ein sozialistisches Motiv ist? Und übrigens auch noch eines, was damals verboten war. Deswegen ist, glaube ich, nämlich dieses Plakat sehr, sehr berühmt geworden. Es ist ein Plakat eben zum Internationalen Frauentag in Deutschland. Ist übrigens nur Zufall, dass da 8. März draufsteht. Die Festlegung auf den 8. März erfolgte später. Aber es ist der Frauentag von 1914. Es ist dieses ganz berühmte Plakat, diese Proletarierin in diesem schwarzen Kleid. Sie hat keine Schuhe an und sie schwingt diese große rote Fahne. Und dieses Plakat fand der Polizeipräsident in Berlin so revolutionär, dass es hat verbieten lassen. Sie wissen, was passiert, wenn man was verbietet. Der Polizeipräsident hat es nur für die Innenstadt von Berlin verboten. Also sind die Sozialistinnen in die Außenbezirke gegangen. Und dieses Plakat gehört sicher mit zu einem der Plakate, die am meisten geklebt wurden 1914. Dass dieser Tag überhaupt stattfinden konnte, ist auch ein Verdienst von Clara Zetkin, die nämlich auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz dieses Thema mitgenommen hat. Die Idee kam aus den USA. Clara Zetkin aus Deutschland hat sich dafür eingesetzt und 1911 dann zum ersten Mal gefeiert. Und wie gesagt, als Kampftag ganz explizit für das Frauenwahlrecht. Keine andere Forderung wurde damals damit verknüpft. Interessant, und auch das sollte man immer wieder nochmal sagen, ist übrigens, dass Clara Zetkin immer wieder gesagt hat, ich kämpfe übrigens nicht für das Frauenwahlrecht für bürgerliche Frauen. Die haben schon andere Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Ich kämpfe für das Frauenwahlrecht für die Wäscherin, für die Textilarbeiterin, für die Arbeiterin, weil die brauchen es, um sich tatsächlich durchzusetzen in dieser Gesellschaft. Eine wichtige Mitarbeiterin, um diese internationalen Frauentage auch immer wieder durchzusetzen, weil auch in der SPD musste so ein Tag immer wieder von Neuem durchgesetzt werden, war Luise Zietz, die mit ihr zusammen auch die Gleichheit häufig redigierte. Wie gesagt, den beiden ist es zu verdanken, dass immer wieder auf dieser Frauenstimmrecht aus sozialistischer Richtung hingewiesen wurde.
Der Kampf um das Frauenwahlrecht wurde von verschiedenen Protagonistinnen geführt, so war die Schriftstellerin Hedwig Dohm, die konservative Pädagogin Helene Lange und die Politikerin Clara Zetkin von großer Bedeutung. Clara Zetkin haben wir den Internationalen Frauentag zu verdanken, der erstmals 1911 veranstaltet wurde. Damals noch, um für Frauenrechte was zu bewegen. Frauen würden sich heute wünschen, dass zum Internationalen Frauentag mehr veranstaltet wird als die immer seltener werdenden roten Blumen, die von den Gewerkschaften an die Mitarbeiterinnen in den Betrieben verteilt werden. Zeit für eine kleine Pause.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851 089 480-2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema Der Kampf um das Frauenwahlrecht aus historischer Sicht. Wir folgen Ausschnitten eines Vortrags von Dr. Kerstin Wolf bei der dritten Münchner Frauenkonferenz. Wir haben bisher gehört, welche Frauen besonders aktiv am deutschen Kampf um das Frauenwahlrecht engagiert waren. Hören wir, wie es nach dem ersten Internationalen Frauentag 1911 weiterging. Denn die Bestrebungen, dass Frauen ein Wahlrecht bekommen, wurden natürlich auch bekämpft. So wurde beispielsweise 1912 der Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation gegründet. Hören wir von Kerstin Wolf, was denn die Argumente gegen das Frauenwahlrecht waren.
Es ist jetzt allerdings nicht so, dass alle Männer begeistert waren vom Frauenstimmrecht, wie übrigens auch nicht alle Frauen, ehrlicherweise. Ich möchte Ihnen hier eine Gegenstimme vorstellen. 1912 gründet sich in Deutschland der Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation. Sie lachen. Das haben die Frauenrechtlerinnen damals übrigens auch gemacht und haben gesagt, yeah, also wenn es jetzt schon einen Bund gibt, der sich gegen unsere Interessen gründen muss, dann sind wir ja schon weit gekommen. In diesem Bund, alles was wir darüber wissen, waren ungefähr 3/4 Männer, aber auch 1/4 Frauen organisiert. Das ist natürlich jetzt die Frage, was um Himmels Willen kann man denn eigentlich in dieser Zeit gegen das Frauenwahlrecht haben? Was sind die Argumente? Und ich habe Ihnen jetzt mal ein längeres Zitat mitgebracht von einem Weimarer Oberlehrer Friedrich Sigismund, der eine ganz große Schrift dazu geschrieben hat. Sein Fazit lautet, und dies sind übrigens Argumente, die Sie in dieser Zeit permanent hören, möchte ich Ihnen jetzt also vorstellen. Er fängt an. Die politisch völlig ungeschulte Frau ist weit eher als der Mann der Gefahr ausgesetzt, sich von Gefühls- und Herzensregungen leiten zu lassen, die in der Politik oft unheilvoll werden können. Das kennen wir, die angebliche größere Emotionalität von Frauen. Ich sage da jetzt nichts zu. Aber ich glaube, wenn Sie in Ihre eigene Landespolitik gucken, dann fällt Ihnen das durchaus auf, dass das nicht unbedingt so sein muss. Das zweite Argument. Wir müssen darauf hinweisen, sagt er, dass die Frauen durchaus nicht überall, wo sie wahlberechtigt sind, darauf brennen, ihre Stimme in die Waagschale zu werfen. Das ist ein Argument gewesen, was immer wieder gebracht wurde, so nach dem Motto, die Frauen wollen doch das Wahlrecht überhaupt nicht. Ferner ist zu bedenken, dass der weibliche Stimmzettel ein bloßes Blatt Papier ist, gleichsam ein Geldschein, der nicht wie beim Manne durch die Goldwährung physischer Kraft gedeckt ist. Denn eine bedrohte Verfassung kann oft nur mit den Waffen gerettet werden, die der Mann alleine schwingt. Damit würde er, wenn er keine politische Sonderstellung hätte, der Handlanger der Frau, der er die Kastanien aus dem Feuer holen müsste. Das ist übrigens ein ganz, ganz interessantes Argument und es wird immer und permanent wieder auf die Agenda gesetzt. Das heißt nämlich, nur diejenigen, die mit den Waffen an die Front ziehen, sollen eine politische Sonderstellung haben. Die Frauenrechtlerinnen der damaligen Zeit mussten sich mit diesen Argumenten irgendwie auseinandersetzen und sagten, naja, ich meine, was ist denn dann mit Männern irgendwie, die nicht mehr in den Krieg ziehen können? Die dürften dann eigentlich auch nicht wählen. Aber vor allen Dingen, was sehr viel interessanter ist, das ist ein Argument, was aus der frühen Neuzeit kommt und es hatte ein weibliches Pendant, was sich aber leider nicht irgendwie bis in diese Zeit gerettet hat. Und zwar hieß das, der Mann gibt sein Leben für sein Volk, für seinen Staat, für seine Gesellschaft an der Front, die Frau tut das im Kindbett und deswegen sind beide gleich. Nur dieses Argument, wie gesagt, hatte sich bis ins 19. Jahrhundert leider nicht vererbt. Nun gut, dann sagt er aber auch, dann kommt er auf das Schreckgespenst der damaligen Zeit zu sprechen, wir haben nämlich auch die Zerrüttung der Monarchie zu befürchten. Die leichte Erregbarkeit der Frau macht sie dem Radikalismus zugeneigter, der die lautesten Schreier und die ärgsten Zungendrescher in den Kampf schickt. Tatsächlich hat die Sozialdemokratie in den Ländern des Frauenstimmrechts ungeheure Fortschritte gemacht. By the way, wie die Engländer jetzt sagen würden, oder eine kleine Klammer. Er hat es 1912 geschrieben, da haben die Frauen in Finnland schon gewählt gehabt, in Norwegen haben sie schon gewählt gehabt und es stimmt schlicht und ergreifend überhaupt nicht, dass alle Frauen sozialdemokratisch gewählt haben. Das ist eine sogenannte Fake News, würden wir heute sagen. Und er schließt dann, das auf politische Gleichberechtigung gerichtete Verlangen der Frauen entspricht weniger einem praktischen Bedürfnis als einer theoretischen Anschauung von zweifelhaftem Wert. Die geistige Individualität der Frau sowie das bei ihr vorherrschende Gemütsleben lassen sie für eine tätige Teilnahme am öffentlichen Leben wenig geeignet erscheinen. Gut, soweit die Gegenstimmen. Davon haben sich aber Gott sei Dank die Frauenrechtlerin nicht abhalten lassen, und haben dann doch angefangen, Frauenstimmrechtsvereine in Deutschland zu gründen. Und die erste, die das macht, ist Anita Augsburg. Sie macht es aber nicht hier in München. Sie macht es auch nicht in Berlin, was ja eigentlich, wenn man denken könnte, naja, auch damals stand in Berlin schon der Reichstag und war das politische Herz. Aber Sie erinnern sich an diese Vereinsparagraphen. Es wäre in Berlin, Preußen, nicht möglich gewesen, einen Frauenstimmrechtsverein zu gründen. Deswegen schreibt sie in ihren Memoiren, hatte sie die köstliche Idee, in Berlin auf einem Bus oben sitzend, und dann machen wir es doch in Hamburg, weil eigentlich ist es doch egal, wo so ein Verein entsteht. Hauptsache, er entsteht. Und in Hamburg gab es eine etwas andere Formulierung in den Vereinsparagraphen, und von dem her klappte es dann 1902 in Hamburg. Der Deutsche Verband für Frauenstimmrecht nimmt seine Arbeit auf. Das Logo des Verbandes, das ist die Dame, die irgendwie keine gymnastischen Übungen macht, sondern sie zerreißt eine Kette. Dahinter steht so dieses sich befreien. Natürlich geht dahinter die Sonne auf. Also es sind alles so diese Zeichen für den Neuanfang. Dieser Deutsche Verband für Frauenstimmrecht arbeitet vor allen Dingen propagandistisch. Also er schreibt Petitionen an den Reichstag. Er gibt Flugschriften heraus, die Frauen rasen wirklich dann durch die Republik und versuchen überall Ortsvereine zu gründen, immer wieder ganz klar zu machen, worum es da eigentlich geht. Eine eigene Zeitschrift wird gegründet und sie machen auch durchaus radikale Dinge, die man nur als radikal erkennen muss, weil wir sie nämlich nicht mehr als radikal sehen. Deswegen habe ich Ihnen dieses untere kleine Bild mitgebracht. Sie als Münchnerin haben natürlich sofort erkannt, das ist in München. Es ist ein Bild der einzigen Kutschfahrt für das Frauenstimmrecht 1912 hier in München. Und es war damals wirklich etwas ganz Radikales, auch wenn wir finden, dass so drei Damen in einer Kutsche, die ein kleines Schild raushalten, Frauenstimmrecht, jetzt nicht so wahnsinnig radikal sind. Aber um Ihnen zu beweisen, dass das tatsächlich radikal war, habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht, beziehungsweise einen kleinen Bericht, wie das damals hier in München denn angekommen ist. Man müsste es jetzt ja eigentlich auf Bayerisch vorlesen, aber es tut mir leid, das kann ich nicht. Aber es geht wahrscheinlich auch so. Es heißt, ein ganz besonderes Ereignis hat diese bayerische Tagung zu verzeichnen. Das Unerhörte wurde Wirklichkeit. Wir haben es gewagt. Die erste Propagandafahrt durch eine deutsche Großstadt. Entsinnt man sich der heftigen Kämpfe, die vor einigen Jahren in Berlin die Idee einer solchen Wagenfahrt zu propagandistischen Zwecken entfesselte, des ablehnenden Bescheids der Berliner Polizei, der Befürchtungen, die anlässlich dieses ungeheuerlich kühnen Gedankens laut wurden, und vergleicht man damit den harmlosen, fröhlichen Verlauf der Fahrt in München, so wird man schwer begreifen, warum diese vergnügliche Sache als so staatsgefährlich und fürchterlich angesehen wurde. Etwa 20 Wagen mit bunten Herbstgirlanden festlich geschmückt, mit Tafeln in den Vereinsfarben und der Aufschrift Frauenstimmrecht, führten uns 2 Stunden lang durch die belebtesten Teile Münchens bis zum Endpunkt im herrlichen Englischen Garten. Es gab viele Schaulustige, viele verdutzte Gesichter, aber auch fröhliches Tücherschwenken, freundliches Heil- und Hurrarufen. Was es nicht gab, weder Ungezogenheiten noch irgendwelche Anrempelungen oder Grobheiten. Denn das Schlimmste, der erheiternden Zuruf, aha, keinen Mann abgekriegt, wurde mit stürmischem Gelächter quittiert. Sicher aber hat diese Fahrt Tausende veranlasst, sich zum ersten Mal, wenn auch nur aus Neugierde, mit dem Begriff des Frauenstimmrechts zu befassen. Sie sehen, durchaus etwas Radikales und eine neue Aktionsform, die ausprobiert wurde, die durchaus auch Erfolg gebracht hat.
Lange Zeit galt als großes Gegenargument des Frauenwahlrechts, dass nur diejenigen, die mit den Waffen an die Front ziehen, eine politische Sonderstellung haben sollen. Es hieß, der Mann gibt sein Leben für sein Volk an der Front. Das weibliche Pendant, dass die Frau ihr Leben im Kindbett gibt, würde nicht berücksichtigt. Nach der Pause hören wir von Kerstin Wolf, wie es nach 1908 mit dem Frauenwahlrecht weiterging.
Eine Revolution hat ihre Geburtsstunde in dem Augenblick, wo irgendein öffentliches Unrecht in irgendeiner menschlichen Seele sich in Erkenntnis verwandelt.
LoRa München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Der Kampf um das Frauenwahlrecht aus historischer Sicht. Wir folgen einem Vortrag von Dr. Kerstin Wolf, gehalten bei der dritten Münchner Frauenkonferenz. Nachdem sich in der ganzen Republik Frauenvereine gegründet hatten, um das Frauenwahlrecht einzuführen, konnten ab 1908 Frauen in Deutschland erstmals Mitglied in politischen Parteien werden. Hören wir, was es mit dem preußischen Dreiklassenwahlrecht auf sich hat.
1908 gibt es dann keine Vereinsparagraphen mehr, die es den Frauen verbieten, sich politisch zu engagieren. Und was dann passiert, finde ich relativ normal. Das hat jetzt nichts mit einer besonderen Zersplittertheit der Frauenbewegung zu tun, sondern es geht jetzt ins Detail. Wie schaffen wir es denn jetzt konkret und welches Frauenstimmrecht fordern wir überhaupt? Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber Sie müssen sich überlegen, auch in Deutschland in dieser Zeit wählen nicht alle Männer gleich. Es gibt nicht ein Mann, eine Stimme, sondern wir haben das preußische Dreiklassenwahlrecht. Das heißt, Männer werden nach ihrem Steueraufkommen in drei Klassen eingeteilt. Jede dieser Klassen darf eine gleiche Anzahl von Wahlmännern bestimmen. Nur in der einen Klasse sind, ich sag mal, 5 und in der anderen Klasse sind 5.000. Die dürfen dann alle die gleiche Anzahl bestimmen. Das ist nicht fair, gleich und überhaupt. Von dem her ist die Frage, was machen wir jetzt als Frauen? Die einen sagen, das ist uns Schnurz. Wir machen freies, gleiches, geheimes und so weiter Wahlrecht für alle. Die anderen sagen, nee, oh Gott, wenn wir als preußische Frauen damit ankommen, das ist die Forderung der SPD, dann hört uns keiner mehr zu. Also sagen wir, wir wollen das gleiche Frauenwahlrecht unter den Modalitäten, wie die Männer es haben. Und wenn das bedeutet, wir würden ein preußisches Dreiklassenwahlrecht auch für Frauen akzeptieren, na gut, dann ist es eine Etappe auf dem Weg. Und die Dritten sagen, nee, was die Männer machen, ist uns total egal. Wir machen freies, gleiches, geheimes Frauenwahlrecht. Also nur für Frauen, was die Männer machen. Das heißt, es gründen sich drei Frauenwahlrechtsvereine. Die Frauenstimmrechtsbewegung spricht nicht mehr mit einer Stimme. Es gibt hin und her immer wieder Debatten darüber, was man nun eigentlich tun soll. Und in diese Debatten knallt dann, man kann es gar nicht anders sagen, der Erste Weltkrieg. Es gibt einige Historikerinnen und Historiker und es gibt auch Zeitzeugen, die eigentlich fest davon überzeugt waren, dass spätestens 1914 in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt wird. So aktuell war dieses Thema. Und in diesem Moment beginnt der Erste Weltkrieg. Sämtliche Aktivitäten zu diesem Thema werden sofort eingestellt. Und zwar so lange, bis 1917 Kaiser Wilhelm seine Osterbotschaft verkündet. Kaiser Wilhelm sagt, okay, ich habe verstanden, wenn dieser Krieg beendet ist, natürlich siegreich für Deutschland, dann gibt es eine Wahlrechtsreform. Ich demokratisiere das Wahlrecht. Und die ganzen Frauenstimmrechtlerinnen lesen diese Osterbotschaft und sie haben sie wahrscheinlich mehrfach gelesen. Es steht nichts zum Frauenstimmrecht drin, gar nichts. Und in dem Moment, ich meine, eigentlich ist es noch sogar viel schlimmer, irgendwo unten steht irgendwie, er hätte verstanden, dass die fähigsten Männer des Landes nun die Geschicke und so weiter. Und dann passiert etwas, was ich für ausgesprochen sinnvoll erachte und das wir vielleicht uns auch noch mal genau angucken können. In dem Moment schließen sich nämlich alle Frauen zusammen. Die Sozialdemokratinnen, die Bürgerlichen, und zwar die bürgerlich-radikalen und Gemäßigten. Und sie sagen, wenn es um eine Demokratisierung des Wahlrechts geht, dann dürfen wir nicht fehlen. Frauenstimmrecht muss eine Forderung der Zeit sein. Gertrud Bäumer ist damals Vorsitzende des Bundesdeutscher Frauenvereine und sie sagt, jetzt muss es darum gehen, dieses Frauenwahlrecht zu erringen. Die Arbeit fängt wieder von vorne an, Petitionen werden geschrieben, Demonstrationen werden abgehalten, der Reichskanzler soll irgendwie kontaktiert werden. Es gibt wahnsinnig große Treffen von mehreren tausend Personen, die zusammenkommen, um das Frauenwahlrecht zu erreichen. Das gesamte Jahr 17 und 18 ist davon geprägt. Dann kommt die Revolution und dann sind wir jetzt da, wo ich angefangen habe. Der Rat der Volksbeauftragten führt das Frauenwahlrecht ein. Jetzt frage ich Sie, was hätten die wohl gemacht, wenn die Frauen nicht 2 Jahre vorher irgendwie auf der Straße gewesen wären? Ist mir jetzt immer schwierig mit diesen Was-wäre-wenn-Fragen in der Geschichte, aber ich wage jetzt mal zu sagen, mal war es nicht. würde man in Schwaben sagen. Was passiert denn eigentlich dann? Dann müssen auf einmal alle Parteien mit der neuen Tatsache umgehen, sie brauchen Wählerinnen und sie brauchen Politikerinnen, die diese Parteien dann auch tatsächlich repräsentieren. Am 19. Januar 1919 wird dann zum ersten Mal die Nationalversammlung gewählt und alle hatten unglaublich große Angst davor, dass etwas passiert, was dann nicht passiert ist, nämlich dass die Frauen überhaupt nicht zur Wahl gehen. Das passiert aber, wie gesagt, nicht. Wir haben eine Wahlbeteiligung von über 83%. Das wünschen wir uns heute doch auch nochmal. Unglaublich viele mehr Menschen durften übrigens wählen und was mir als Historikerin vor kurzem noch mal so richtig deutlich geworden ist, weil wir haben im Archiv eine Wahlbenachrichtigung auch tatsächlich aus dieser ersten Wahl ankaufen können. Die mussten damals ja per Hand ausgefüllt werden. Wir haben 20 Millionen mehr Stimmen als 1914. Zwischen November und Januar per Hand alle Wahlbenachrichtigungen wurden in Deutschland ausgefüllt. Also ich finde auch eine logistische Herausforderung, die nun wirklich großartig war. 37 Frauen, die in die Nationalversammlung eingezogen sind, der größte Anteil von der SPD. Deswegen ist es auch eine SPD-Frau, die am 19. Februar 1919 dann, das kennen Sie jetzt sicher alle irgendwie zu Genüge, das hat sich rumgesprochen, Marie Juchacz, die diese berühmt-berüchtigten Worte sagt, meine Herren und Damen. Sie wollte darauf hinweisen, dass sie fast nur Herren gesehen hat und eben wenig Damen. Da steht dann übrigens im Protokoll, Klammer auf Heiterkeit, Klammer zu. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Ich möchte ihr feststellen und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten wurde. Es gab auch tatsächlich Frauenvereine gegeben, die sich aufgelöst haben, weil sie gesagt haben, jetzt haben wir es erreicht. Wir haben das Frauenwahlrecht, wir können als Abgeordnete mitbestimmen, jetzt ist sozusagen goldene Zeiten angebrochen. Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass das nicht so war. Frauen mussten erkennen, dass die Art zu arbeiten in Parteien und in Parlamenten anders ist als das Arbeiten in der Frauenbewegung. Es dauert sehr viel länger und man muss vor allen Dingen sehr viel mehr Kompromisse machen. Es gibt wenige Gesetze, die in der Weimarer Republik tatsächlich auf Fraueninitiative zurückzuführen sind und die durchgekommen sind, obwohl Frauen von Anfang an sehr stark immer wieder gegen dieses Familienrecht gekämpft haben, was 1900 im bürgerlichen Gesetzbuch ja aufgerichtet wurde und eines der ehefrauenfeindlichsten Gesetze ist, die wirklich Deutschland je gesehen hat. Es hat nicht wirklich funktioniert. Das hat auch deswegen nicht funktioniert, weil wir in der Weimarer Republik nicht die Gleichberechtigung der Geschlechter haben. Da steht nicht, wie wir heute im Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, sondern da stand, Frauen und Männer haben grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Und diese beiden Worte, grundsätzlich und staatsbürgerlich, waren einfach eine große Einschränkung. Deswegen dieser Frau, Elisabeth Selbert, ist es zu verdanken, dass dieser ganz große Schritt 1949 getan wurde, auf dem wir übrigens heute alle fußen. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das war der zweite sehr große Meilenstein auf dem Weg Richtung Gleichberechtigung. Ohne den, ich weiß nicht, ob Sie zufälligerweise wissen, die ersten Formulierungen waren sowas wie Gleiches kann gleich und Ungleiches kann ungleich behandelt werden. Ich meine, ich bin jetzt keine Juristin, aber was ist gleich und was ist ungleich und wer bitte bestimmt das? Also ich bin ganz froh, dass Elisabeth Selbert sich durchsetzen konnte. Übrigens musste sie auch die anderen Frauen durchaus davon überzeugen. Nur mal so davon, also ne, dass irgendwie vier Mütter des Grundgesetzes, die hatten durchaus auch unterschiedliche Meinungen dazu. Nur mal ein ganz kurzes, wie ging es jetzt eigentlich weiter so in den Parlamenten? Die Frage ist also, was machen wir jetzt nach 100 Jahren Frauenwahlrecht? Weil wir sehen ja durchaus, wir sind noch nicht am Ziel. Ganz eindeutig nicht. Wenn wir uns auf die Bezahlung der Arbeit gucken, verdienen Frauen immer noch weniger als Männer. Sie sind nach wie vor in den Führungspositionen nicht angekommen. Und vor allen Dingen, das finde ich das größere Problem, es gibt nach wie vor keine paritätische Beteiligung von Frauen in den großen Parlamenten. Das kann, finde ich, durchaus nicht so bleiben. Man hat gesehen, erst die Quote hat es möglich gemacht, dass der Anteil von Frauen im Bundestag langsam aber sicher gestiegen ist. Und man sieht vor allen Dingen, seit 2001 gibt es ein Paritätsgesetz in Frankreich. Die Erfolge können sich durchaus sehen lassen. Es ist gelungen, dass auf der kommunalen Ebene der Anteil von Frauen von 26 auf 48% gestiegen ist. Und auch im Europaparlament stellt Frankreich ausgesprochen viele Frauen. Von dem her finde ich, ist es dringend an der Zeit, über ein Paritätsgesetz und zwar nicht nur nachzudenken, sondern es tatsächlich jetzt auch zu fordern, weil ich finde, wir sind an einer ähnlichen Stelle wie 1917. Auch wir heute diskutieren über das Wahlrecht, weil Sie wissen, der Bundestag ist einer der größten. Es muss reformiert werden. Diese ganzen Ausgleichs- und Überhangsmandate haben den Bundestag sehr groß gemacht. Und es gibt eine Kommission unter dem Vorsitz von Herrn Schäuble, die genau das nun tun, nämlich sich das Wahlrecht anzugucken. Und ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, jetzt die Forderungen nach Parität in diesen Prozess einzuspeisen. Und ich weiß auch, dass im Januar der Deutsche Frauenrat eine Erklärung auf den Markt werfen wird, hört sich jetzt blöd an. Also er wird eine Erklärung abgeben und es wird dann auch die Möglichkeit geben, dass tatsächlich wir nun etwas tun können. Das, finde ich, ist nämlich jetzt wirklich auch Zeit. Und die Idee dahinter ist, diese Waschkörbe, Sie erinnern sich, Artikel 3 Absatz 2, wir sind ja unter uns, diese angeblichen Waschkörbe, wissenschaftlich kann man das leider nicht nachweisen. Aber ich finde, jetzt ist es an der Zeit, dass es Waschkörbe voll mit Eingaben an den Bundestag gibt und dass die deutschen Frauen fordern, nun endlich nach 100 Jahren Frauenwahlrecht ihrem Anteil gemäß an der Bevölkerung repräsentiert zu sein im höchsten Gremium, das wir haben und danach bitte auch in den Landesparlamenten. Und ich wünsche uns allen, dass auf diesem Weg wir jetzt eine Stufe weiterkommen. Vielen Dank.
»1919, wo Frauen erstmals in Deutschland wahlberechtigt waren, gab es eine Wahlbeteiligung von 83%. Also die Befürchtung, dass Frauen gar nicht zur Wahl gehen, war absolut unberechtigt. Nach Einführung des Frauenwahlrechts haben sich viele Frauenvereine wieder aufgelöst, denn scheinbar haben sie ja alles erreicht, was sie wollten. Doch weit gefehlt. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass verheiratete Frauen erst ab 1976, also 57 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts, eine Arbeitsstelle ohne Zustimmung ihres Ehemanns annehmen durften, dann wird uns bewusst, dass von einer Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen noch lange keine Rede war. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Der Kampf um das Frauenwahlrecht aus historischer Sicht. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an Dr. Kerstin Wolf und die Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München, die mir diesen Mitschnitt ermöglicht haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.